noch eine Infowerkstatt für Seelsorge. Jetzt kommen wir zum Thema, was können Gebete bewirken? Ich habe die letzten Sonntag gepredigt über Jesus und die Religionen und da habe ich auch schon etwas dazu gesagt, zu diesem Thema, auch ein persönliches Zeugnis gesagt, ein Bericht, wie ich zu Jesus gefunden habe und was für eine wichtige Rolle das Gebet dabei gespielt hat. Nämlich, wie ich zum ersten Mal, als ich 22 Jahre alt war, erlebt habe, wie Menschen mit Gott sprechen, wie als wenn er ein Freund ist, als wenn er neben einem steht. Das kannte ich vorher nicht. Die zwei Mädchen, die mit mir gebetet haben damals in Amsterdam, die haben das einfach ganz natürlich getan, weil das ja ihre Form war. Sie haben Gott so kennengelernt, sie haben auch so gebetet. Und es hat mich total erstaunt, es hat mich überrascht, weil ich habe bis dahin auch viel gebetet, aber auf ganz andere Art und Weise. Nicht in dieser persönlichen Form, nicht wie als wäre Gott mir nah, sondern in der Vorstellung, ich muss bestimmte Gebete absolvieren, um dadurch mich sozusagen zu Gott hochzuarbeiten. Das war meine Vorstellung. Und dann lerne ich Leute kennen, die eine ganz andere Beziehung zu Gott hatten und auch in der Art und Weise mit ihm geredet haben. Haben wir diesen Pointer hier zum Weiterklicken für die PowerPoint? Wenn es denn funktioniert, muss man anschalten. Okay. Und wenn ich selber nicht hinkriege, genau. Ich werde euch heute auch Ausschnitte zeigen, Klaus hat schon gesagt, aus einem Spielfilm, der sich um Gebet dreht. Der Spielfilm heißt War Room und es geht dabei um ein Ehepaar, Tony und Elizabeth Jordan. Sie haben sozusagen fast das perfekte Leben, könnte man meinen. Sie haben ein tolles Haus, schöne Autos, sie haben eine wunderbare Tochter, sie haben beide gute Jobs, sie verdienen viel Geld, aber in ihrer Ehe funktioniert es nicht so richtig. Sie streiten sich viel, sie kommen nicht wirklich zueinander und irgendwie ist es da am Bröckeln in ihrer Beziehung. Und Elizabeth sie ist Maklerin und sie lernt eine ältere Frau kennen, der sie dann auch ihr Herz ausschüttet, beziehungsweise die sie ganz direkt konfrontiert, auch mit der Frage, wie eigentlich ihr Glaube aussieht und ob sie betet und so weiter. Und durch diese Begegnung mit dieser älteren Dame fängt Elizabeth an zu beten. Und sie fragt ihre Freundin, was denn ihr größter Wunsch wäre, wofür sie denn am meisten beten möchte. Und das ist, dass etwas in ihrer Ehe geschieht und dafür fängt sie dann auch an zu beten. Wir schauen mal in die erste Szene rein. Mal zur ersten Szene hier aus diesem Film The War Room. So, sicherlich kann der eine oder andere sich damit identifizieren, mit Konflikten in der Beziehung, Streitigkeiten in der Ehe, aber ja, es gibt ja nicht nur Probleme in der Ehe, es gibt Probleme zwischen Kindern und Eltern, zwischen Kindern untereinander, am Arbeitsplatz. Es gibt Probleme mit Finanzen, es gibt Probleme mit der Gesundheit, es gibt Probleme, die wir haben mit unserem eigenen Charakter, um nur einige Problemfelder zu nennen. Man könnte die Liste endlos fortsetzen. So, wer kennt keine Probleme? Bitte mal Hände hoch, es war eine rhetorische Frage, ich habe nicht erwartet, dass sich jemand meldet. Wer kennt keine Probleme? Niemand von euch. Wir alle haben Probleme. Das Problem mit den Problemen ist, dass wir versuchen, sie selber zu lösen, alleine zu lösen, sie selber in den Griff zu kriegen. Punkt Nummer eins. Punkt Nummer zwei ist, dass wenn wir das nicht schaffen, dass wir dann jemand anders dafür verantwortlich machen, der schuld sein soll, dass wir Probleme haben. Und nicht, dass wir uns selber anschauen und sagen, wo ist denn mein Teil, was kann ich tun und wo kann Gott mir helfen. Und Gebet ist die Antwort auf die Probleme der Welt. Die Frage ist nur, wie und warum sollen wir überhaupt beten? Vielleicht zunächst mal zu der zweiten Frage, warum sollen wir beten? Ich glaube, es gibt drei Gründe, warum wir, mindestens drei Gründe, es gibt bestimmt viel mehr, aber mal zusammengefasst, drei Gründe, warum wir beten sollen. Punkt Nummer eins ist, um Gott kennenzulernen. Das, glaube ich, ist das Allerwichtigste im Gebet. Er möchte eine Beziehung zu uns. Er möchte, dass wir ihn kennenlernen, und er kennt uns sowieso schon, weil er uns geschaffen hat, und es gibt viele Stellen in der Bibel, die das ausdrücken, dass Gott uns, unser tiefstes Innerstes kennt, dass er derjenige ist, der uns am besten kennt von allen. Aber er möchte auch, dass wir ihn kennenlernen und dass wir eine Beziehung zueinander aufbauen, und das geht nur durch Gebet. Oder Gebet ist ein wesentlicher Aspekt dessen, dass wir Gott kennenlernen und eine Beziehung zu ihm aufbauen. So habe ich das selber erlebt, und das ist auch das, was die Bibel zu dem Thema sagt. Das ist Punkt Nummer eins. Wir sollen ihn kennenlernen. Das ist der erste Grund, warum wir beten. Der zweite Grund, warum wir beten, ist, dass wir selber verändert werden. Wir haben es hier gerade in der Diskussion gesehen zwischen Elisabeth und ihrer Freundin, dass sie so gerne ihren Mann verändern würde, weil sie natürlich denkt, er ist das die Ursache für ihre Eheprobleme. Das denken in der Ehe meistens beide jeweils voneinander. Und dann möchte man den anderen zunächst mal verändern. Aber auch beim Gebet geht es nicht darum, dass ich zunächst mal etwas ändere an dem anderen oder etwas ändere an der Gesellschaft, etwas ändere an Situationen, sondern zunächst mal geht es im Gebet darum, dass ich etwas an mir selber ändere, dass sich in mir etwas verändert, dass mein Charakter sich verändert, dass mein Glaube gestärkt wird, dass ich Selbsterkenntnis bekomme, wo meine eigenen Fehler, wo mein eigenes Versagen ist, und da umkehre an dem Punkt und mich entscheide, ich will Dinge verändern in meinem Leben, ich möchte anders denken, anders handeln und so weiter. Das ist Punkt Nummer zwei, worum es im Gebet geht. Und Punkt Nummer drei ist, dass ich auch Situationen verändern kann, die außerhalb von mir liegen. Ich kann für andere Menschen beten, um Heilung, ich kann für andere Menschen bitten, die in Problemen stehen, dass Gott da eingreift. Ich kann sogar um gesellschaftliche Veränderungen bitten. Auch das sehen wir in der Bibel. Und Gott hört unsere Gebete, und er verändert auch Dinge außerhalb von uns, wenn wir dafür beten. Gott kennenlernen, mich selber verändern und Situationen außerhalb von mir verändern. Das sind drei Aspekte des Gebets. Was können Gebete verändern? Das habe ich schon gesagt. Oh, jetzt bin ich zu weit. Entschuldigung, muss nochmal zurück. Es geht so schnell. Ja. Gebet ist Beziehung zu Gott. Es verändert zunächst mal mich selbst. Ein guter Vers zum Thema Gebet, die sogenannte Telefonnummer Gottes. 50:15, einfach zu merken. Psalm 50, Vers 15, die Telefonnummer Gottes. Rufe mich an in der Not, und ich will dich erretten, und du sollst mich preisen. Da wird deutlich, es geht erstmal um mich. Ich soll errettet werden. Ich soll das ewige Leben ergreifen, diese Beziehung zu Gott ergreifen und in eine erfüllte Beziehung zu ihm kommen, ihn preisen. Auch Lobpreis, was wir jetzt vorhin gemacht haben, so sehe ich es jedenfalls und praktiziere es auch so. Lobpreis, Anbetung ist eine Form des Gebets. Ich trete in Beziehung mit Gott, und es ist ein Ausdruck von dem, dass ich ihm dankbar bin und dass ich ihn verehre, dass ich auf ihn schaue, mich mit ihm beschäftige und darüber nachdenke, wer er ist, was er für mich getan hat und so weiter. Und dann kommt Freude auf in mir. Dann werden meine Probleme klein. Dann sehe ich die Probleme, die ich habe, die Sorgen, die ich habe, in einem anderen Licht. Und ich werde erfüllt, während ich Gott anbete und ihn lobe mit dem Heiligen Geist. Auch das ist eine Zusage, die die Bibel uns gibt. Es ist sehr wichtig, dass wir die Bibel kennen und die Bibel lesen, auch wenn wir beten. weil es ist wichtig, auch im Gebet, das ist meine Erfahrung, sich auf das zu beziehen, was die Bibel uns verspricht oder uns zusagt, das in Anspruch zu nehmen. Und es gibt so viele Dinge, die uns zugesprochen werden und die wir im Gebet in Anspruch nehmen können. Und auch im Lobpreis und in anderen tun wir das. Rufe mich an in der Not und ich will dich erretten und du sollst mich preisen. Die meisten Menschen beten erst dann und leider auch nur dann, wenn sie in Not sind, in Not kommen. Das ist zunächst mal, wenn man diesen Vers liest, auch nichts Falsches. Ich glaube, Gott macht Menschen, die zu ihm in der Not kommen und zu ihm in der Not rufen, keinen Vorwurf. Manche denken das. Ich habe schon öfter mit Leuten gesprochen, die sagen, ja, ich habe große Probleme, ich habe große Nöte. Und ich sage, warum sprichst du nicht mit Gott drüber? Warum bittest du nicht Gott um Hilfe? Ja, jetzt soll ich Gott um Hilfe bitten. Ich habe jahrelang nicht an ihn gedacht und ich habe nie zu ihm gebetet. Ich habe mich nie bei ihm bedankt. Und jetzt komme ich zu ihm und will Hilfe haben. Da wird er mich doch nicht erhören. Aber ich glaube schon. Er gibt uns die Zusage, er sagt, rufe mich an in der Not und ich will dich erretten und du sollst mich preisen. Und wenn wir zu ihm kommen in der Not, macht er uns keine Vorwürfe. Geschichte vom verlorenen Sohn. Der Sohn hat überhaupt nicht mehr an den Vater gedacht, der hat alles falsch gemacht, der hat sein Erbe genommen, der ist seine eigenen Wege gegangen, der hat sein Geld verprasst. Dann kam er in Riesennot, weil sein ganzes Geld alle war, er kam in Hungersnot und erst dann hat er wieder an seinen Vater gedacht, übertragen an Gott gedacht und überlegt, ich könnte ja zu ihm gehen. Und er hat es auch gemacht. Und was passierte, als er zu ihm kam? Hat der Vater gesagt, jetzt kommst du zu mir, nachdem du alles falsch gemacht hast, nachdem du weggegangen bist, jetzt bleib, wo der Pfeffer wächst. Nein, das hat er nicht gesagt. Sondern er hat ihn umarmt und er hat sich gefreut, dass er zu ihm gekommen ist. Und so ist unser Gott. Wir dürfen ihn anrufen in der Not, auch wenn wir vielleicht vorher lange nicht an ihn gedacht haben. Und er freut sich drüber, wenn wir zu ihm kommen. Und er will uns helfen. Und er will uns retten. Und er will uns Gutes tun. Weil das sein Wesen ist. Weil er uns liebt. Schauen wir mal die nächste Szene. Elisabeth trifft ja diese Miss Clara, die ältere Dame, die ihr Haus verkaufen will. Sie ist ja Maklerin, geht durch ihr Haus und Miss Clara zeigt ihr die verschiedenen Zimmer und sagt, hier ist mein drittliebstes Zimmer, das Wohnzimmer, da sitze ich gerne. Da ist mein zweitliebstes Zimmer, das ist das Esszimmer, da ich esse so gerne und habe so schöne Zeiten im Esszimmer erlebt. Und dann am zweiten Tag, als sie wiederkommt, sagt sie, und heute zeige ich Ihnen mein Lieblingszimmer und das ist so ein Einbauschrank, den sie leergeräumt hat, alle Regale raus, alle Klamotten raus und dann hängen überall Bibelverse und was weiß ich und da steht ein Stuhl drin und nichts anderes und sagt sie, das ist mein War Room, mein Kampfraum, da kämpfe ich meine Kämpfe aus und da bete ich für die Dinge, die mir wichtig sind und für andere Menschen. Und Elisabeth, wie gesagt, kommt ins Gespräch mit Miss Clara und Miss Clara sagt ihr, richte dir doch auch so einen Gebetsraum ein und fang an, statt dich nur zu beklagen und nur negativ zu denken über deinen Mann und über dich selber, Gottes Gedanken kennenzulernen und auch eine Beziehung zu ihm aufzubauen und fang an zu beten. Und Elisabeth macht das, sie räumt ihren Kleiderschrank aus und setzt sich da eine Stunde am Tag rein oder eine Viertelstunde zunächst mal zur Überraschung ihrer Tochter, die sie da drin entdeckt. Und zuerst sitzt sie da drin und weil sie nicht weiß, wie sie beten soll und was sie machen soll, isst sie Chips und stopft sich voll mit Süßigkeiten. Und aber wir haben es in dieser Szene gesehen, die wir gerade angeschaut haben. Die Not treibt sie ins Gebet, auch in dem Moment, als sie konfrontiert wird damit, dass ihr Mann im Begriff ist, eine Affäre zu beginnen. Eine Freundin schickt ihr eine SMS und sie liest, dein Mann trifft sich gerade mit einer anderen Frau, er sitzt dann im Restaurant in der Stadt und weißt du das und kennst du die Frau und so weiter. Und ja, und sie fängt an zu beten und ich finde es super, wie sie betet hier in der Szene, die wir gesehen haben, dass sie zunächst mal bei sich selbst anfängt, wie ich das auch vorhin gesagt habe, und sagt, ich brauche eigentlich eine neue Beziehung zu dir. Ich habe nicht so viel gebetet. Ich habe eigentlich auch nicht so einen Glauben, wie ich ihn haben sollte. Ich bin nur ein Traditionschrist und sie ist vorher selten in die Kirche gegangen und hat sich wenig mit Gott beschäftigt, ja. Und sie erkennt, das ist das, worauf es zunächst mal ankommt. Das will ich tun und das will ich ändern bei mir. Und ich will zunächst mal meine eigene Schuld bekennen. Vergib mir da, wo ich dich vergessen habe. Und vergib mir das, was ich falsch gemacht habe, auch in meiner Ehe. Das ist super. Das ist der beste Ansatz. Und dann betet sie natürlich auch für ihren Mann und sagt, hilf auch Toni und führ du ihn zum Glauben und bewahre ihn davor, dass er Dinge tut, die falsch sind und die ihn selber und uns als Familie ins Unglück stürzen. Eine super Szene. Sie fängt an zu beten. Eine schöne, oder es gibt viele Stellen in der Bibel auch, die mich inspirieren in Bezug auf Gebet. Eine davon könnt ihr hier lesen, ich habe einige mitgebracht und ihr könnt sie nachlesen. Und es lohnt sich einmal auch, die Bibel zu studieren zum Thema Gebet. Und es gibt so viele Stellen darüber, die einen Mut machen und inspirieren und helfen zu beten. Eine Stelle ist die aus Jakobus 5, Vers 17. Elia war ein Mensch gleich wie wir und er betete ein Gebet, dass es nicht regnen sollte und es regnete nicht auf der Erde 3 Jahre und 6 Monate. Auch Klaus hatte schon aus dieser Stelle zitiert, dass Gott ein ernsthaftes Gebet nicht verachten wird. Das steht auch im Zusammenhang hier in Jakobus 5. Wir zitieren das oft als Älteste, wenn Menschen zu uns kommen, das heißt in der Bibel, dass wenn jemand krank ist, er soll die Ältesten rufen und sie sollen über ihn beten. Steht eben auch in dieser Stelle, Jakobus 5. Und das tun öfter mal Menschen, sie rufen uns an, sagen, wir haben ein großes Problem, wir haben eine große Not, meistens Krankheiten, aber auch andere Dinge. Könnt ihr als Älteste für mich beten? Dann laden wir sie ein, dann kommen sie zu uns und dann zitieren wir diese Stelle. Und dann beten wir für Menschen. Um Heilung und um Veränderung, um Gottes Eingreifen. Aber es dürfen nicht nur Älteste beten. Es ist eine unserer Aufgaben als Älteste, für Menschen zu beten, die in Not sind. Aber es ist auch jedermanns Aufgabe und es ist auch jedermanns Berufung und auch jedermanns Vollmacht, füreinander zu beten. An dieser Stelle geht es dann noch weiter. Betet, das heißt nicht nur, ist nicht nur auf Älteste begrenzt. Betet füreinander, heißt es dann später dort, damit ihr geheilt werdet. Und Elia war ein Mensch gleich wie wir. In anderer Übersetzung heißt es auch, Elia war ein schwacher Mensch gleich wie wir. Das macht mir Mut. Elia war auch kein Überflieger. Und all die Menschen, die Gott gebraucht hat in der Bibel, auch im Gebet gebraucht hat, waren keine Supermänner und Superfrauen. Und auch Elia hat zwar mit Gottes Hilfe und durch Gottes Kraft großartige Dinge getan, Menschen geheilt, Wunder getan und so weiter, aber er war auch ein schwacher Mensch. Er hatte Angst und ist davongelaufen vor Isabel. Und er war ein Mensch, der zu gewissen Zeiten seines Lebens in Depressionen gefallen ist. Und Gott musste ihn wieder aufrichten. Ein schwacher Mensch, ein Mensch gleich wie wir. Und er betete. Und es regnete nicht auf der Erde 3 Jahre und 6 Monate. Das macht mir Mut und damit möchte ich euch oder jedem von uns Mut machen. Es lohnt sich zu beten, vor allem auch mit Glauben, mit Vertrauen zu beten, dass Gott mich hört. Und das Wichtigste dabei ist, dass wir wirklich der Überzeugung sind, dass unser Gebet bei Gott ankommt, dass er es nicht zur Seite schiebt oder was, glaube ich, oft der Fall ist, dass wir denken, wir sind nicht gut genug, da sind noch zu viele Dinge, die sind nicht in Ordnung, oder ich habe bisher nicht genug gebetet, oder ich habe nicht genug in der Bibel gelesen, ich bin noch nicht kein gut genügender Christ, deswegen hört Gott meine Gebete nicht. Das ist eine Riesenlüge. Elia war ein Mensch gleich wie wir, auch unvollkommen, auch fehlerhaft, auch emotional hin und her geworfen. Und Gott hat sein Gebet erhört, weil er im Glauben, im Vertrauen zu Gott gerufen hat. Und das ist das Einzige und das alles Entscheidende, wenn es darum geht, ob Gott unsere Gebete hört. Eine andere Stelle, in Matthäus 6, Vers 7, in der Bergpredigt sagt Jesus ja einiges über Gebet. Unter anderem diese Stelle: Wenn ihr betet, dann sollt ihr nicht viel plappern wie die Heiden, denn sie meinen, sie werden erhört, wenn sie viele Worte machen. Ich habe schon letzten Sonntag gesagt in der Predigt, als ich noch, ich war ja Anfang 20, bin ich zum Islam konvertiert, damals durch eine Freundin, die ich hatte, eine Muslimin, und bin zum Islam übergetreten und habe angefangen als Muslim zu beten, 2 Jahre lang, sehr überzeugt auch. Und da war ich der Meinung, ich muss viel beten und um der vielen Gebete willen werde ich erhört. Ich hatte so eine Kette, Gebetskette, und zunächst mal musst du 7000 Mal die erste Sure des Korans beten. 7000, immer zählen und bei jedem Mal, wenn du sie fertig bist, eine Perle weiterschieben und so weiter. Und dann gibt's eine weitere an der Perlenkette, eine, wo du die Hunderter zählst und so weiter. 7000 Mal. Und wenn du fertig bist, dann geht's weiter. 70.000 Mal die nächste Sure. Und so arbeitest du dich hoch. Auch im Katholischen habe ich gehört, ich kenne mich da nicht so aus, aber da haben sie auch oft so eine Kette und einen Rosenkranz und müssen da zählen, wie oft sie bestimmte Dinge gebetet haben. Aber hier heißt es doch ganz deutlich, ihr sollt nicht plappern wie die Heiden, die denken, um ihrer vielen Worte willen werden sie erhört. Und dann kommt in Anschluss als Erklärung dann, so sollt ihr beten, und Jesus erklärt uns das Vater unser. Da werde ich jetzt aber nicht drauf eingehen, weil die Zeit fehlt. Aber wir werden nicht um viele Worte willen erhört. Sondern warum werden wir erhört? Im Jakobus nochmal. So aber unter euch jemand Weisheit mangelt, der bitte Gott, der jedem einfältig gibt. Oder es ist eine ganz alte Übersetzung, da habe ich nicht drauf geachtet. Rückt es niemandem auf. Also er wirft es niemandem vor. Sticht, meint das eigentlich? Entschuldigung. Ich lese es mal hier aus einer modernen Übersetzung. Jakobus 1, Vers 5. Wenn jemand unter euch Weisheit braucht, weil er wissen will, wie er nach Gottes Willen handeln soll, dann kann er Gott einfach darum bitten. Und Gott, der gerne hilft, wird ihm bestimmt antworten, ohne ihm Vorwürfe zu machen. Rückt es niemandem auf, habe noch nie gehört sowas. Einfach so kopiert aus der Online-Bibel. Aber wer fragt, soll auch wirklich mit seiner Antwort rechnen. In anderer Übersetzung heißt es, aber ihr sollt mit Glauben beten. Wer betet, der soll wirklich auch mit seiner Antwort rechnen. Der soll mit Vertrauen, mit Glauben beten. Denn einer, der zweifelt, ist aufgewühlt wie eine Meereswoge, die vom Wind getrieben und hin und her geworfen wird. Ein solcher Mensch darf nicht erwarten, etwas von Gott zu erhalten. Steht hier im Jakobus. Nur der, der so betet, dass er auch damit rechnet, dass da erstmal ein Gott wirklich da ist, dass er mich hört, dass er auch gerne hilft, dass er mir keine Vorwürfe macht, dass er nicht sagt, jetzt kommst du, nachdem du 3 Tage nicht gebetet hast, jetzt bete erstmal eine Woche und dann überlege ich es mir, ob ich dir antworte. Nein, sondern der macht keine Vorwürfe, heißt es hier. So sollen wir vertrauen, wenn wir zu ihm beten. Und dann wird Gott hören. Wir schauen uns die letzte Szene an. Ja, Elisabeth steht auf im Glauben. Das ist auch so etwas, was wichtig ist oder ein Teil des Gebets ist, wenn wir wenn wir Siege erringen wollen, im Gebet und durch Gebet. Und sie nimmt Gott beim Wort und sie nimmt die Bibelstellen und sie fängt an, sie wirklich zu glauben, sie in Anspruch zu nehmen für sich selber. Widersteht dem Teufel in dieser Szene, haben wir es gesehen, wie sie plötzlich das merkt richtig, wie durch den Heiligen Geist das so in ihr Herz fällt und merkt, ja, ich habe die Autorität, dem Teufel zu widerstehen und all dem, was er hier kaputt machen will in meinem Leben. Und dann praktiziert sie das in so einer Art kämpferischen, proklamierenden Art des Betens. Kenne ich auch, habe ich auch schon öfter praktiziert und das steckt auch eine Power drin, auch so zu beten. Und dem Teufel zu widerstehen und ihm in seine Grenzen zu weisen. Und sie proklamiert die Herrschaft von Jesus über ihrem Leben, über ihrem Haus, über ihrem Mann. Sehr powervolle, wirksame Art des Gebets. Wir sehen es hier auch am Ende der Szene, dass ihr Mann, der eben dabei ist, sich mit einer anderen Frau zu treffen, ihm plötzlich schlecht wird und er muss leider das spätere Schäferstündchen absagen. Gott hat Macht, durch Gebet Dinge zu verändern. Er will durch unser Gebet Dinge verändern. In unserer Beziehung zu ihm zunächst mal, dass wir wirklich eine Liebesbeziehung zu ihm aufbauen, praktizieren, darin Freude und Erfüllung erleben, dass wir selber verändert werden und dass wir auch die Vollmacht ergreifen im Leben von anderen Menschen und in Situationen, die Gott im Weg stehen oder wo der Teufel versucht, etwas zu zerstören, dass wir da mit Gebet auch kämpferisch gegen angehen. Nehmt euch die Zeit, das zu studieren. In eurer Gebetszeit, was kann Gebet bewirken? Es gibt sehr, sehr viele Stellen, die ich auch noch nicht genannt habe. Es gibt so viele Verheißungen. Bittet, es wird euch gegeben werden. Klopft an, es wird euch aufgetan werden. Wenn ihr bittet, so glaubt, dass ihr es empfangen habt und es wird euch werden. Und vieles andere. Wir können durch Gebet vieles verändern. Und wir sollen Menschen sein, die sogar jederzeit beten, sagt der Apostel Paulus mal an einer Stelle. Betet alle Zeit. Seid jederzeit in dieser Verbindung mit Jesus und mit dem Vater. Und seid im Gespräch mit ihm. Nehmt ihn mit hinein in jede Situation, an den Arbeitsplatz, in die Beziehung, überall, wo ihr seid. Und rechnet damit, dass er euch erhört. Und das Resultat wird sein, dass wir gewaltige Dinge erleben werden, dass unser Glaube wachsen wird und unsere Freude. Lass uns nochmal aufstehen gemeinsam am Ende. Mir kam auch in den Sinn, als ich mich vorbereitet habe, dass Jesus gesagt hat, einmal als er nach Jerusalem ging und er ging in den Tempel und er sah, dass dort alles Mögliche passierte. Taubenhändler waren da und Geldwechsler und alles Mögliche wurde dort im Tempel gemacht und er wurde richtig wütend. Ihr kennt diese Stelle, die ihr die Bibel gelesen habt. Und er treibt die Händler raus aus dem Tempel und dann sagt er, mein Haus soll ein Haus des Gebets sein. Das war für ihn zentral. Noch nicht mal Predigt hören oder Bibel lesen, auch nicht Gemeinschaften untereinander in erster Linie, sondern ein Ort des Gebets, ein Ort der Begegnung mit Gott. Und deswegen nehmen wir uns auch immer viel Zeit für die gemeinsame Anbetung und Lobpreis im Gottesdienst. Auch jetzt im Nachhinein wird hier die Möglichkeit sein für Menschen, die Nöte haben und sagen, ich möchte, dass jemand für mich betet, dass hier ein Team zur Verfügung steht oder ein Team bereitsteht, die für euch beten werden. Und aber nicht nur die, sondern wendet euch euren Nachbarn zu und Leuten, die ihr kennt und nehmt euch noch Zeit und sagt, komm, lasst uns nochmal miteinander beten. Lasst uns nochmal Gott bitten, dass er eingreift in meine Situation. Was liegt dir gerade auf dem Herzen? Tauscht kurz aus. Betet nochmal füreinander. Das wäre doch super. Auch so, bevor wir dann zum Kaffee trinken gehen und in den weiteren Tagen und nächste Woche nochmal so diesen Gottesdienst abzuschließen. Ich möchte jetzt nochmal für uns alle beten und um Gottes Segen bitten für uns. Vater, ich danke dir. Ich danke dir, dass du uns heute begegnet bist, dass du uns eingeladen hast, zu dir zu kommen. Du machst uns keine Vorwürfe, sondern du freust dich, wenn wir zu dir kommen, wenn wir zu dir rufen. Und du willst uns helfen, du willst uns retten, du willst uns verändern. Du willst schwierige Situationen in unserem Leben verändern, im Leben für andere Menschen, für die wir beten. Du bietest deine Hilfe an. Du sagst, kommet her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Suchet und ihr werdet finden. Bittet und es wird euch gegeben. Klopft an und es wird euch aufgetan werden. Danke für deine Einladung. Und hilf uns, dass wir dich nicht vergessen in der Hektik, im Trubel des Alltags, in den vielen Dingen, die wir immer wieder versuchen, nur alleine zu bewältigen. Hilf uns, dass wir uns an dich erinnern, dass wir dich mit hineinnehmen und dass wir auch die Vollmacht ergreifen, die du uns durch dein Wort gibst, die Zusagen, dass wir sie in Anspruch nehmen für uns selbst und dass wir sie aussprechen, dass wir sie im Gebet nehmen wie eine Waffe, auch gegen den Feind und gegen seine listigen Anläufe. Komm, Heiliger Geist, und erfülle uns. Versiegel das in uns, was wir heute gehört haben. Lass es zu Entscheidungen führen und zu Veränderungen in unserem Leben. Und wir wollen dich dann preisen und weiter erheben. Und unser Glaube soll wachsen und du sollst noch mehr Ehre bekommen. Danke. Dir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf der Erde. Und du hast die Macht und die Vollmacht, alles zu verändern. Wir rechnen mit dir.